Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Input. Deutschland hat gewählt. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel kann in Zukunft mit der FDP regieren. Was bedeutet das für Deutschland? Was bedeutet das für die Schweiz? Darüber reden wir diese Stunde im Input. Am Mikrofon Franziska von Grüningen und Input-Redaktorin Martina Arpagaus und unser Gast, Martina, du redest mit einem Mann, der die Verhältnisse zu Deutschland genauso kennt wie die bei uns, mit dem Politologen Klaus Armangeon.
Genau, der Klaus Armangeon ist Politologieprofessor an der Uni Bern, lebt seit 16 Jahren in der Schweiz und hat sogar vor kurzem den Schweizer Pass gekriegt. Der Klaus Armangeon ist Doppelbürger, hat auch den deutschen Pass, geboren und aufgewachsen ist er im Süden von Deutschland, in Baden-Württemberg, wo er auch seine Ausbildung gemacht und an verschiedenen Universitäten geschafft hat, bevor er zu uns in die Schweiz gekommen ist. Immer noch hat er Kontakt zur Heimat, ist in den letzten 3 Wochen zweimal beruflich für ein paar Tage in Deutschland gewesen. Hat mitgekriegt, wie Deutschland tickt ein Stück weit. Der Klaus Armangeon kennt also die politischen Verhältnisse zu Deutschland, aber natürlich auch die bei uns aus dem FF. Er ist also quasi unser Brückenbauer heute Abend.
Und der Brückenbauer, der ist auch für euch da, wenn es etwas gibt, was ihr schon lange wissen wollt über die deutsche Politik oder wenn jetzt heute an diesem Wahltag Fragen auftaucht sind, dann ist jetzt der Moment gekommen, um diese Fragen zu stellen. Ganz einfach mit einem Mail an input@drs3.ch und unser Politologe im Studio, der bringt dann im Laufe dieser Stunde Ordnung im Politdschungel. Die Adresse für eure Fragen input@drs3.ch.
Herr Armangeon, gerade zum Einstieg die Frage, warum muss uns Schweizerinnen und Schweizer eigentlich interessieren, wie Deutschland wählt?
Das muss uns gleich in zweifacher Weise interessieren. Zum einen ist die Schweiz von der Europäischen Union in vielfältiger Weise abhängig und Deutschland ist ein ganz wichtiger Spieler in der Europäischen Union. Zum zweiten ist Deutschland direkt einer der wichtigste Handelspartner der Schweiz. Wir beziehen aus Deutschland gut und hochqualifizierte Arbeitskräfte, sind in vielfacher Weise von Deutschland auch abhängig. Und das europäische Wirtschaftsschicksal und die Entwicklung in Deutschland bestimmt die Rahmenbedingungen hier für unser Leben in der Schweiz.
Zu diesen Verknüpfungen kommen wir noch später in der Sendung. Zuerst noch vielleicht der größte Irrtum, den wir Schweizerinnen und Schweizer über die deutsche Politik haben.
Aus meiner Sicht ist es so, dass die Schweizer das deutsche politische System als ein ziemlich einheitliches, ziemlich zentralisiertes System betrachten, in dem schärfster Wettbewerb herrscht. Derjenige, der die meisten Stimmen bekommt, kann durchregieren. Und der Ton ist viel rüpelhafter. Daran ist, so glaube ich, alles falsch, außer vielleicht dem Ton.
Über diesen Ton sprechen wir auch noch im Laufe dieser Sendung. Jetzt kommen wir zu den Personen, die auch diese Wahl gemacht haben. Angela Merkel, das ist für uns so ein bisschen Deutschland. Angela Merkel, sie wird auch Bundeskanzlerin bleiben in der neuen Regierung. An ihr führt kein Weg vorbei. Im CDU-Wahlkampf wurde sie richtiggehend zelebriert. Angel, Angel. When will those clouds all disappear? Dieser Song, der lief wirklich an den Wahlkampfveranstaltungen von Frau Merkel von der CDU. Können Sie uns das erklären? Ist es ein Personenkult? Können Sie uns das Phänomen Merkel mal kurz erklären?
Es ist vielleicht kein Phänomen. Zum einen haben die Wählerinnen und Wähler Frau Merkel sehr positiv eingeschätzt. 80% haben gesagt, die macht ihren Job gut. Und die waren sehr zufrieden, sie galt als sehr glaubwürdig. Und dazu gehört, dass sie ein Bild herüberbringt, dass sie eine nette protestantische Frau aus dem Osten ist, mit so Mutti-Eigenschaften. Ich denke, das ist nicht ganz fair und wird ihr nicht ganz gerecht. Aber das ist das Bild, das man aufgebaut hat und das gut angekommen ist.
Also so mütterlicher Schutzengel quasi, der da steht.
Ja, es gab sogar Untersuchungen von Tiefenpsychologen, die herausgefunden haben, dass gerade in diesen wirtschaftlich unruhigen Zeiten diese Schutz- und Ruheengel gesucht werden. Und Frau Merkel sei nahe an diesem Bild des Schutz- und Ruheengels dran.
Kommen wir vom Psychologischen vielleicht weg zu Fakten. Wie viel Macht hat denn überhaupt so eine Kanzlerin? Jetzt steht fest, es wird Angela Merkel sein. Was kann denn die überhaupt? Wie wichtig ist die?
Sie kann viel mehr als ein Schweizer Bundespräsident, aber viel weniger, als man sich das vorstellt, wenn man hört, deutscher Kanzler. Sie ist vielfach gebunden. Zum einen muss sie mit in einer Koalition regieren und der Koalitionspartner stellt Forderungen. Er stellt nicht nur inhaltliche Forderungen, sondern er sagt auch sehr deutlich, wer am Kabinettstisch zu sitzen hat. Sie muss sich noch auseinandersetzen mit den Ländern. Deutschland besteht aus 16 Bundesländern. Es ist ein bikamerales System, in dem die Länderregierungen einen starken Einfluss haben. Nicht so stark wie im Ständerat, aber es ist nicht vernachlässigbar. Das ist eine mächtige Bremse auf die Handlungsfähigkeit der Regierung. Sie muss zurechtkommen mit einem Bundesverfassungsgericht, das viel schärfer als hier in der Schweiz das Handeln der Regierungen und der Politiker prüft. Und sie muss sich bewegen im Rahmen der Europäischen Union, in der Deutschland Mitglied ist. Und sie muss sich wirtschaftspolitisch auseinandersetzen mit der Europäischen Zentralbank, die auch wichtige Leitlinien setzt, die sie selber nicht beeinflussen kann. Also sie ist vielfach gebunden, vielfach festgelegt.
Jetzt mal ganz sicher gebunden ist sie auch an die FDP. Das ist die große Gewinnerin dieses Abends. Warum haben die gewonnen? Warum haben die abgeräumt?
Sie haben vielleicht abgeräumt, weil die zwei großen Volksparteien so katastrophal verloren haben. Sowohl die CDU, und das ist, wird vielleicht nicht ganz klar, wenn man sich die Nachrichten anschaut, sowohl die CDU wie die SPD haben ein miserables Ergebnis eingefahren. Die SPD das schlechteste in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik, die CDU das zweitschlechteste. Nur 1949, kurz bei der Gründung des Bundesstaates, als sich der Staub noch nicht gesetzt hatte, da hatte die CDU etwas weniger Stimmen. Beide haben grandios verloren.
Und was ist das für ein Phänomen? Also die beiden Großen haben verloren. Wir haben so das Gefühl aus der Schweiz, SPD-Wähler wird man als SPD-Wähler wird man geboren. Da saugt man quasi die Parteizugehörigkeit schon mit der Muttermilch auf. Es gibt CDU-Familien, da wurde schon vom Urgroßvater so gewählt. Da wählt man so. Das stimmt gar nicht.
Wahrscheinlich kommt man am weitesten, wenn man einfach die Schweizer Interpretation auf Deutschland überträgt. Und in der Schweiz war es auch so, dass früher die Milieus stark gebunden waren. Wenn sie Katholik im Wallis waren, wussten sie, was sie zu wählen hatten. Da mussten sie gar nicht viel drüber nachdenken. Diese Milieus lösen sich auf. Nicht nur das katholische Milieu löst sich auf, das Arbeitermilieu löst sich auf, das Bürgermilieu löst sich auf. Es bietet den Bürgerinnen und Bürgern kaum mehr Handlungsinformationen, Heuristiken, wie sie entscheiden wollen bei der Wahl. Es wird alles viel flatterhafter, volatiler.
Also da gleicht sich Deutschland quasi der Schweiz an. Also dass man da nicht mehr so gebunden sich auch fühlt, dass man da je nachdem, wie man es gerade einschätzt, eigentlich wählt.
Es sind faszinierende Parallelen. Also die Prozesse laufen parallel ab. Deutschland hatte eine etwas höhere Partei, hatte eine höhere Parteibindung als die Schweiz. Also früher, und da ist Ihr Bild richtig, früher gab es geborene Wähler der Sozialdemokratie und geborene Wähler der CDU. Und diese Zahl ist rückläufig. Sie ist noch im internationalen Vergleich noch immer recht hoch, konvergiert aber jetzt auf das Schweizer Niveau. Und damit sind die meisten Wähler sind nicht gebunden. 15% der Wähler haben eine Bindung an die CDU, 15% an die SPD. Und der Rest wird im freien Wettbewerb häufig ganz kurzfristig und häufig mit schwächsten Argumenten kurz vor der Wahl zu sich herangezogen. Wie bei uns.
Jetzt, wir sehen ja auch, dass eben die kleinen Parteien, die sind eigentlich die Gewinner der Wahl. Kann man das so sagen? An voran natürlich jetzt die FDP, die auch ein Stück mindestens der Macht bekommt.
Das kann man ganz sicher so sagen, und sie haben einen strategischen Vorteil gehabt. CDU und SPD waren in einer Koalitionsregierung und die Programmatiken der Parteien, der beiden großen Parteien, sind nicht so dramatisch unterschiedlich. Beide unterstützen den Wohlfahrtsstaat, beide sind für Interventionen, beide haben kaum Unterschiede gezeigt, als es darum ging, mit der Krise 2008 folgende umzugehen. Die Linken und die Liberalen konnten dagegen aus der Opposition heraus, weil sie auch dafür keine Verantwortung zunächst zu übernehmen hatten, ganz klar polarisieren. Die Linken sagten, wir wollen mehr Wohlfahrtsstaat, aber wir haben keine Ideen, wie wir das finanzieren. Die Liberalen sagten, runter mit den Steuern, runter mit den Steuern, runter mit den Steuern. Aber Sie haben natürlich nicht gesagt, wie Sie eigentlich diesen deutschen Wohlfahrtsstaat, der die deutsche Demokratie auch wesentlich stabilisiert, wie Sie den finanzieren wollen.
Offensichtlich ist das aber angekommen, also wird diskutiert von den Wählern, so diese klaren Stellungnahmen. Jetzt, was auffällig ist, kurz vor der Wahl, eine Woche vor der Wahl, wusste ein Drittel noch nicht, was stimmen. Das spricht eben dafür, dass man da nicht mehr so parteigebunden ist. Wenn man die Wahlbeteiligung jetzt in Deutschland ansieht, die ist historisch tief für Deutschland, 72,5%. Was sagt uns das? Interessiert sich Deutschland weniger für die Politik, oder?
Nein, das Witzige ist, dass heute die Bürger interessierter und informierter sind über Politik als vor 30 oder 40 Jahren, hier in der Schweiz, aber auch in Deutschland. Das hängt zusammen mit dem steigenden Bildungsniveau, unter anderem. Das andere ist, dass die Bürger einfach kritischer werden und in Deutschland sind sie auch noch sehr viel unzufriedener mit dem politischen System als hier. Und sie sagen, prüfen die Parteien und manchmal finden sie es gar nicht notwendig, wegen diesen Parteien zur Wahl zu gehen. Darauf deutet auch darauf hin, dass eine Nonsenspartei wie die Piraten, eine Partei, die sich Piraten nennt, 2% der Stimmen einfährt.
Also, dass man da überhaupt nicht gebunden ist. Sie haben diese Umfrage angesprochen. Interesse und Kompetenz so in der Politik, die sind bei Deutschland und der Schweiz gleich groß, sagen wir mal. Beim Vertrauen in die Politik und bei der Zufriedenheit, da gibt es große Unterschiede.
Ja, wie ich schon sagte, in Deutschland ist eine miesepetrische Stimmung gegenüber dem politischen System. Ob es das verdient oder nicht, sei in Frage gestellt. Aber die Bürger in Deutschland, Bürgerinnen in Deutschland sind sehr, sehr kritisch und sehr, sehr unzufrieden, gemessen an Schweizer Standards. Und auch die Schweizer sind ja auch nicht immer total begeistert von Bern und ihren kantonalen Regierungen. Aber hier in der Schweiz ist es ein Reich der Zufriedenheit im Vergleich zu Deutschland.
Möchte noch bei diesen Unterschieden bleiben. Jetzt hatte man in Deutschland diese große Koalition. Die beiden größten Parteien hatten die Macht, bildeten die Regierung. Bei uns in der Schweiz hat man die Konkordanz, ein eigentlich gleiches System. Bei uns in der Schweiz ist das Nonplusultra. Wir lieben das, wir stehen da drauf. In Deutschland wurde das von allen Seiten eigentlich als Übel, als Zwangsehe bezeichnet. Warum diese unterschiedliche Wahrnehmung?
Die Zwangsehe gibt es schon seit langem, seit Bestehen der Bundesrepublik. Und man liebt sie nicht, weil man im Bundestag, bei Bundestagswahlkämpfen gewinnen muss. Und das geschieht vor den Medien, das geschieht in der großen Öffentlichkeit. Das Parlament hat die zentrale Rolle, nicht wie hier in der Schweiz. Also ist es wichtig, sich auf der Ebene des Bundestages, sobald die Fernsehkameras an sind und die Mikrofone eingeschaltet sind, heftig zu bekriegen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Deutschland eine Verhandlungsdemokratie ist, durchaus vergleichbar mit der Schweiz. Es gibt so unendlich viele Verhandlungszwänge. Einer ist, wie ich schon sagte, die Zusammensetzung des Deutschen Bundesrates, also das, was wir heute was wir als Ständerat kennen.
Die Vertretung der Länder quasi,
genau.
Ja. Jetzt, Sie haben das ein bisschen angesprochen. Einerseits gibt es wie einen Dauerwahlkampf in Deutschland, deshalb auch ein bisschen der schärfere Ton. Aber man findet dann auch immer Kompromisse. Sie haben mir gesagt, Franz Hohler, der Kabarettist, habe diesen Unterschied für Sie so auf den Punkt gebracht, was unsere Art, unser Ton in der Politik beschreibt. Alle sind so nett und wir hören da mal rein.
Ich hab mich damit beschäftigt, wenn die Schweiz im Grund genommen gehört. Und bin auf ein paar Namen gestossen, das hat mich noch nicht so gestört. Aber dann hab ich ein paar davon getroffen, von der kleinen mächtigen Herde, wo ich allen der Marsch bloß, die sagen, es ist wirklich zum wahnsinnig werden. Sind alle so nett. Es sind alle so nett. Grüezi, Herr Doktor, guten Abend, Direktor. Es sind alle so nett. Haben sogar Sachen von mir gelesen. Es sind alle so nett.
Warum, Herr Armejean, sind bei uns die Politiker so viel netter als die in Deutschland?
Weil wir in der Schweiz eine lange Tradition, über Jahrhunderte eingeübte Tradition der Kompromissbildung haben. Und die Eliten haben gelernt, dass nur durch Verhandeln eine sinnvolle Lösung in einem fragmentierten Land zu erreichen ist. Das ist also Elitensozialisation. Das lernen Politiker sozusagen mit der politischen Muttermilch. Und das haben sie lange kapiert, bis in die 90er Jahre hinein, als klar geworden ist, dass man diese Kooperation und Kompromissbildung auch ausbeuten kann, indem man polarisierend politisiert. Also insofern muss man auch sagen, die Schweiz ist sehr nett und die Umgangsformen sind erfreulich positiv im Vergleich zu Deutschland, so meine ich. Aber es tut sich ja auch hier einiges und wir verdeutschen hier in den Umgangsformen ganz deutlich.
So viel mal zu den Unterschieden und den Parallelen zwischen der Schweiz und Deutschland.
Ja, es gibt Parallelen, es gibt aber auch grosse Unterschiede, das haben wir jetzt gerade gehört von Klaus Armand-Jean. Aber wie fest beeinflusst jetzt die Wahl zu Deutschland von heute die Schweiz tatsächlich? FDP drin, SPD draussen. Heisst das, dass der deutsche Druck auf Schweizer Bankgeheimnisse nachlässt? Hat es Auswirkungen auf die Auswanderung in die Schweiz? Das diskutieren wir mit dem Klaus Armand-Jean nach dem Rio Reiser mit «König von Deutschland».
Kanzler, Kaiser, König oder Königin. Ich denk mir, was der Cooler kann, das kann ich auch. Ich würd die Waldi hören, Tag ein, Tag aus. Ich geh im Ziel rum, wird nach USA reisen. Wann die mal die Waldi in die Waden beißen. Das alles und noch viel mehr würd ich machen, wenn ich König von Deutschland wär. Wechseln nur zweimal Bahn und die Lottozahlen eine Woche vorher sagen. Bei der Bundeswehr gibt es nur noch Hitparaden. Ich würde jeden Tag im Jahr Geburtstag haben. Im Fernsehen gibt es nur noch ein Programm. Robert Lemke 24 Stunden lang. Ich hätte 200 Schwestern und wenn nie mehr pleite. Ich wäre Rio der Erste, Sissi die Zweite. Das alles und noch viel mehr. Von Deutschland her. Nicht mehr stinken, ich würd jeden Morgen erstmal ein das Shampoo trinken. Ich wär schicker als der Schmidt und dicker als der Strauß und meine Platten kühlen ganz groß raus. Ein Hartmeier wäre des Königs Barde, Paola und Pro Felix wären Schweizer Garde. Vorher würde ich gern wissen, ob sie Spaß verstehen. Sie müssten 48 Stunden in ihre Show ansehen. Oh, das alles und noch viel mehr. König von Deutschland wär. Das alles und noch viel mehr würd ich machen, wenn ich König von Deutschland wär.
König von Deutschland im Input heute Abend, eine Live-Sendung zu den deutschen Wahlen. Zusammen mit dem Politologie-Professor Klaus Armand-Jean schauen wir, was die Wahl zu Deutschland mit der Schweiz zu tun hat. Und wir stellen ihm eure Fragen. Gastgeberin heute Abend ist Martina Arpagaus.
Herr Armand-Jean, die deutsche Politik hat bei uns ein Gesicht, Frau Merkel, über die haben wir schon gesprochen, ein anderes Gesicht, das vom deutschen Finanzminister Peer Steinbrück von der SPD, der uns mit Peitsche und Kavallerie drohte, falls wir nicht Kundendaten von Banken rausrücken. Dieser Peer Steinbrück wird nicht mehr in der neuen deutschen Regierung sein. Neu ist die FDP dabei. mit ihrem Chef Guido Westerwelle und der hat diesen Ton, mit dem Herr Steinbrück mit der Schweiz umgesprungen ist, diesen Ton hat er kritisiert vor ganz wenigen Tagen in einem seiner letzten Auftritte. Wir hören da mal kurz rein.
Keine Regierung, die zulässt, dass der Finanzminister Nachbarländer mit der Kavallerie und Peitsche droht, eine solche Regierung hat ihren kompletten europäischen Kompass vergessen.
Harsche Kritik am Ton im Umspringen mit der Schweiz. Herr Armengeon, wird es jetzt gemütlicher? Geht es uns jetzt besser? Lässt der Druck nach auf unser Bankgeheimnis?
Vielleicht um ein Müh, aber ich denke vernachlässigbar. Sie müssen ja berücksichtigen, dass es nicht Herr Steinbrück allein war oder seine Partei oder Deutschland allein, die auf die Schweiz so meint man hier, eingetroschen hat, sondern es war auch die EU und die OECD. Und es war auch nicht nur die Schweiz gemeint, sondern alle jene Länder, bei denen man befürchtet hat, dass sie Anreize setzen, dass steuerpflichtige Einkommen oder Vermögen hierher transferieren, um sie dem Fiskus ihres Heimatlandes zu entziehen. Dafür kann man durchaus auch Verständnis haben, wenn man sich überlegt, dass diese Länder mit massiven Krisen, mit massiven Defiziten konfrontiert sind und sie müssen sich wehren. Also es war nicht nur Herr Steinbrück, es war nicht nur die SPD, es war auch die EU und es war auch die OECD. Und insofern ist noch keine Entwarnung angesagt. Westerwelle wird vielleicht das Klima etwas ändern. Es wird atmosphärischer, etwas angenehmer sein. Er hat bekanntlich diesen schönen Satz gegeben, was an Steueroasen schlimm sei, sei nicht die Oase, sondern die Wüste drum. Und er fühlt sich also wohl in der Oase hier, aber er wird so viel nicht ändern können. Das dürfte ihm jetzt bald klar werden.
Schätzungsweise 300 Milliarden Franken Schwarzgelder liegen auf Schweizer Konten. Sie denken also, dass da die deutsche Regierung jetzt einfach was davon haben will, also dass das da der Druck bleibt?
Ich denke, dass alle Regierungen der OECD-Welt darauf achten werden, dass sie ihre Steuereinnahmen generieren können, dass sich alle an die Steuernregeln halten, dass nicht einzelne Länder Vorteile, Anreize schaffen, dass man sich der Steuerpflicht im eigenen Land auf legale oder illegale Art und Weise entzieht. Da wird wahrscheinlich sich nicht so furchtbar viel ändern.
Der Spiegel hatte einen großen Artikel vor ein paar Wochen, der mit hatte den Titel Panik im Paradies. Es ging um diesen Streit mit der Schweiz, ausdrücklich mit der Schweiz um die Konten. Heißt es, in Deutschland war wirklich so, die Schweiz und ihr Umgang mit diesen Bankkundendaten, war das ein großes Thema? Wir auf dieser Seite in der Schweiz haben das ja so als sehr wichtig empfunden. War das auch in Deutschland ein großes politisches Thema?
Das ist eine klassische Fehlwahrnehmung, die wir hier in der Schweiz haben. Die Schweiz ist nicht wichtig für Deutschland. Während Deutschland für die Schweiz sehr wichtig ist. Aber die Schweiz ist in Deutschland in der deutschen Politik nicht wichtig. Man hat ja schon vermutet vor einiger Zeit, dass die deutschen Politiker deshalb so auf die Schweizer Verkehrspolitiker oder wer immer losgeht, weil das Stimmen im Wahlkampf bringt. Wenn Sie dann in den Tageszeitungen gucken in Deutschland, taucht die Schweiz gerade in der Ferienbeilage auf. Aber nicht in der Politik und nicht in der Wirtschaft. Sie ist einfach nicht so bedeutsam. Und man kann sich auch kaum Stimmen gewinnen, indem man die Schweiz lobt oder sie kritisiert.
Also die deutschen Politiker, die scheren sich überhaupt nicht um unser Land.
So würde ich das nicht ausdrücken und so würden Sie das nie sagen. Die Schweiz hat ein außerordentlich gutes Renommee in der deutschen Bevölkerung und auch in der deutschen Politik. Zuverlässig und pünktlich und aufrichtig und all diese Dinge. Hat sehr viel Sympathie. Manchmal denkt man, ach, und man bekommt es dann so im Nachsatz serviert. Ihr könnt aber ganz gut auch Trittbrett fahren und abzocken. Aber insgesamt wird das durchaus als ein höchst interessantes und erfolgreiches kleines Land am Südrand der Republik gesehen.
Dass die Schweiz ein gutes Renommee hat, zeigt sich auch daran, dass die Schweiz das Einwanderungsziel Nummer 2 für die Deutschen ist nach Amerika. In nur einem Jahr sind 25.000 deutsche Staatsbürgerinnen und Bürger neu zu uns gekommen. Warum?
Da gibt es Push-and-Pull-Faktoren. Faktoren, die die Deutschen aus dem Land treibt, aber viel stärker. Faktoren, die die Deutschen ins Land hineinziehen. Das hängt damit zusammen, dass die Schweiz dringend angewiesen ist auf gut und hochqualifizierte Arbeitnehmer, die den Vorteil haben, dass sie im Herkunftsland ausgebildet worden sind, also der Schweiz keine Kosten verursacht haben, aber dann relativ schnell an prominenten Positionen hier platziert werden können, die man sonst nicht besetzen könnte. Stellen Sie sich einmal vor, alle Deutschen würden von einem Tag auf den anderen das Handtuch werfen und wieder den Rhein überqueren nach Norden. Und dann viel Spaß, wenn Sie nachts um 11 in die Notfallstation eines Spitals kommen. Da ist dann nämlich kaum mehr jemand.
Dass wir den Bedarf nach diesen Arbeitskräften haben, ist das eine. Jetzt eine Zahl, 175.000 Deutsche haben letztes Jahr ihre Heimat verlassen. Das ist die höchste Zahl, seit das Bundesamt für Statistik in Deutschland überhaupt zählt, seit den 50er Jahren. Darunter, wie Sie gesagt haben, auch gut Qualifizierte. Beschäftigt das die Politik nicht? Oder ist die Schuld, dass die alle das Land verlassen?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Und ich weiß nicht, wie viele aus dem Land auswandern, weil sie die Schnauze voll haben, umgangssprachlich gesagt. Mhm. Viele haben vielleicht einfach bessere Angebote. Und bei vielen Arbeitnehmern, die gerade in die Schweiz gehen, wird es einfach so sein, dass sie sagen, hier sind die Arbeitsbedingungen okay, es ist ein wunderschönes Land, hier möchte ich arbeiten und hier sucht man verzweifelt nach Leuten mit meiner Qualifikation. Hier passen verschiedene Dinge zusammen, weshalb nicht gehen. Es ist vielleicht gar nicht so sehr die Politik, sondern es ist der Ausgleich von Arbeitsmärkten, die Attraktivität von Arbeitsmärkten. Und man darf nicht übersehen, Migration ist eine Signatur Europas. Das haben wir hier schon seit Jahrhunderten. Das ist ganz normal. Das ist also nicht so sonderlich bemerkenswert. Die Schweiz hat schon immer eine hohe Migration gehabt. Und nicht nur seit 5 Jahren haben wir viele Ausländer hier in der Schweiz.
Herr Armejean, Sie sind einer von denen. Warum sind Sie von Deutschland in die Schweiz gekommen, vor 16 Jahren mittlerweile?
Ich hatte das Glück, als ich habilitiert habe, dass ich 2 Angebote hatte und eines davon war in der Schweiz und ich fand die Schweiz außerordentlich attraktiv. Ich habe persönliche Gründe, ich mag die Berge und das Gleitschirmfliegen und das konnte ich in Magdeburg nicht tun. Also gab es vielerlei Gründe, hierher zu kommen. Und man muss sagen, im internationalen Vergleich ist das Wissenschaftssystem in der Schweiz ausgezeichnet. Und es macht mehr Spaß und ist erfolgversprechender, hier zu arbeiten als in Deutschland.
Was wir noch nicht angesprochen haben, und das ist was ganz, ganz Wichtiges für die Schweiz, das sind die Handelsbeziehungen. Deutschland ist mit Abstand das Ein- und Ausfuhrland Nummer 1 für uns, für die Schweizer. Hier vielleicht eine Zahl, 2008 wurden Waren im Wert von 66 Milliarden Franken importiert aus Deutschland und Waren im Wert von 42 Milliarden Franken exportiert. Hat jetzt eine Wahl, hat die Auswirkungen auf solche Handelsbeziehungen?
Ich glaube kaum. Kaum. Die Schweizer werden sehr daran interessiert sein, sich so anzupassen, dass sie weiterhin mit Deutschland im Handel stehen können. Die deutschen Firmen, die mit den Schweizer Firmen handeln, werden auch Interesse haben, das beizubehalten. Es gibt seitens der Bundesregierung, der Alten und der Neuen, keinen Grund, hier irgendwo restringierend, einschränkend einzugreifen. Also wird sich da wahrscheinlich herzlich wenig tun.
Was sich vielleicht, wo sich vielleicht was tun könnte, wäre vielleicht, wie es der Wirtschaft, der deutschen Wirtschaft geht. Also die Wirtschaftspolitik jetzt von der FDP, vom neuen Partner von der CDU, die ist ja schon anders als von der SPD. Also da kann uns eigentlich nicht egal sein, wie es dieser Wirtschaft geht, wenn wir so stark in Beziehung stehen. Wird sich da was ändern? Was denken Sie? Oder ist das derart global vernetzt, dass da eine Regierung gar nichts machen kann?
Wenn Herr Westerwelle hier sitzen würde, würde er sagen, selbstverständlich. Und er sagte auch, er möchte den Arbeitsmarkt liberalisieren, Kündigungsschutzgesetze abbauen und solche Dinge. Wie weit ihm das gelingen wird, ist eine zweite Frage. Und das hängt nicht so sehr mit der Globalisierung zusammen, sondern mit dem deutschen politischen System, das auch wieder sehr ähnlich wie die Schweiz ein Verhandlungssystem ist, in dem man also Mehrheiten schaffen muss, in dem die zweite Kammer Einschränkungen auferlegt, in dem er mit einer großen Partei der CDU regieren muss. Und man muss sich klar machen, weiterhin ist die FDP der Juniorpartner. Und die CDU ist eine außerordentlich heterogene Partei. Man kann das in der Heterogenität mit dem Schweizerischen Freisinn vergleichen. Also es gibt viele Fraktionen, die müssen zum Ausgleich gebracht werden. Da bedarf es wirklich Künstler, die das ausbalancieren können. Das war Herr Kohl oder auch Frau Merkel. Und es ist enorm schwierig, hier durchzuregieren, eine Idee durchzusetzen. Man muss Kompromisse machen, ein kleines Bitz in die eine Richtung gehen. Aber die große Wende wird kaum drin sein.
Das tönt jetzt ganz arg, auch nach Schweizer System, so diese Kompromissbereitschaft etc. Die FDP wird also dieser neuen Regierung, dieser neuen Politik gar nicht so sehr den Stempel aufdrücken, wie wir das vielleicht heute Abend das Gefühl haben. Der Westerwelle, der tritt auf als Sieger und will da durchstarten, Steuern runter als Motto.
Ich will auch sehr vieles in meinem Leben, aber es gelingt mir meistens nicht. Und das könnte Herr Westerwelle genauso gut passieren. Er ist ein außerordentlich talentierter Politiker und er kennt genau die institutionellen Schranken des politischen Systems in Deutschland. Und er hat natürlich jetzt in der Wahl enorm gut polarisieren können, weil er ja nicht in der Regierung saß und man konnte ihn auch nicht dafür verantwortlich machen oder ihm das zurechnen. Er konnte vieles versprechen und er müsste jetzt einmal zeigen, dass er diese Versprechungen in dem engen Handlungskorridor der deutschen Politik auch durchsetzen kann. Und da kann man sehr wohl erhebliche Zweifel haben.
Da muss man noch abwarten, was uns die Zeit bringt. Kurz zusammengefasst sagen Sie also, eine Auswanderung in die Schweiz, da hat die Wahl keine Auswirkung. Auch die wirtschaftlichen Beziehungen werden bleiben, wie sie waren. Vielleicht wird der Ton ein bisschen netter im Steuerstreit, weiß man noch nicht so genau. Ganz ähnlich war eigentlich die Einschätzung vom deutschen Botschafter in der Schweiz, Axel Berg heißt der war Gast im Fokus. Und den haben wir vor 2 Monaten gefragt, ob sich was ändert, wenn sich was ändert in der Regierung. Und das hat er gesagt.
In dem bilateralen Verhältnis mit der Schweiz bin ich nicht in der Erwartung, dass da also große Änderungen passieren werden. Allen Politikern, und ich habe ja auch immer wieder Gelegenheit gehabt, mit denen zu sprechen, wenn sie hier die Schweiz besucht haben, ist die Bedeutung der Schweiz im bilateralen Verhältnis absolut bewusst.
Input. Es ist jetzt schon 8:45 und wir kommen zu Hörerinnenfragen, die ihr stellen könnt, dem Klaus Armanjean. Franziska von Grüningen hat einmal geschaut, ob was reingekommen ist. Was gibt es für Fragen?
2 Mails rausgreifen, die reingekommen sind auf input.rs3.ch. Zuerst ein Kommentar von einem Westerwelle-Fan. Christian Staub aus Wangs, Kanton St. Gallen, schreibt: Hoffentlich wird Guido Westerwelle Schweizer Bundespräsident, wenn nicht zumindest deutscher Außenminister. Das Politikklima wird jedenfalls etwas wärmer. Wärmer in Anführungszeichen.
Was meinen Sie dazu?
Das Klima ist gar nicht so kalt, wie das der Mailschreiber befürchtet oder denkt. Deutschland und die OECD und die EU haben Kritik an der Schweiz geäußert und das muss zulässig sein. Herr Steinbrück hat unter der Bettdecke ein bisschen in Westernhefte gelesen und das aus Versehen dann bei Pressekonferenzen zitiert. Aber insgesamt ist der Ton und die Einstellung der deutschen Politik, und zwar aller Politiker in Deutschland gegenüber der Schweiz, außerordentlich freundlich und wohlwollend.
Und im Wahlkampf war ja Westerwelle nicht jener der weichen, sanften Töne, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Also, dass das da viel wärmer wird, ist offen.
Schauen wir, was passiert. Aber wie ich schon sagte, Herr Westerwelle muss in einem ganz engen Handlungskorridor arbeiten. Er kann vielleicht in den Tonlagen etwas freundlicher sein als Herr Steinbrück. Aber die Zwänge haben sich durch die Wahl nicht geändert.
Ja. Vielleicht noch eine Frage.
Aus Adliswil, Zürich, schreibt Rolf Huber. Er interessiert sich für die Energiepolitik von Deutschland. Deutschland führt mit den erneuerbaren Energien, schreibt er. Wie sieht das in Zukunft aus? Werden nun Atomkraftwerke statt Wind- und Solarkraft gefördert?
In der Energiepolitik ist tatsächlich ein Handlungsspielraum da, der größer eingeschätzt wird als in anderen Feldern. Beim Ausstieg aus der Atomkraft ist fraglich, ob die CDU den Ausstieg aus dem Ausstieg schafft. Also ob sie sich umorientieren kann. Und hier gilt auch wieder, hier müssen Mehrheiten geschaffen werden, hier muss verhandelt werden, hier müssen die wichtigen Landes- und die wichtigen Bundespolitiker zustimmen. Und das wird man abwarten müssen. Wir wissen das im Moment noch nicht.
Ist also auch noch offen. Schauen wir noch kurz in die Zukunft. Wie geht's jetzt weiter? Wird jetzt Angela Merkel eine Regierung bilden? Oder wie geht das jetzt einfach so vom Vorgang her? Wie geht's jetzt weiter? Was passiert in den nächsten Tagen?
Sie wird Gespräche führen mit den anderen Parteien. Und es wird dann darauf hinauslaufen, sie muss eine Kanzlermehrheit im Parlament zusammenbekommen, also die absolute Mehrheit aller Sitze, nicht nur der Anwesenden. Das wird ihr gelingen, wenn sie die FDP dazu überreden kann, die Koalition zu bilden. Die FDP wird zu gerne sich dazu überreden lassen, aber Forderungen stellen. Und sie werden dann, Frau Merkel und Herr Westerwelle und die Vertreter der beiden Parteien, werden ein Koalitionsprogramm ausarbeiten, das mehrheitsfähig ist in beiden Fraktionen oder in allen drei Fraktionen. Die CSU ist ja eine eigenständige regionale Partei. Mhm. Und das muss überall konsensfähig sein. Und dann wird dieses Koalitionsprogramm die Basis sein, auf der die Wahl von Frau Merkel stattfinden wird.
Und da steht dann Programmliches drin, also eben vielleicht kein Ausstieg aus den AKWs etc. Oder macht man da schon ab, wer ist in der Regierung dabei? Bekommt jetzt dieser und dieser den Finanzministerposten? Also werden da schon die Posten verteilt oder wie geht das?
Von der verfassungsmäßigen Struktur her ist es so, dass die Kanzlerin oder der Kanzler die Regierung zusammenstellt und die Richtlinien der Politik erlässt. Faktisch ist es aber so, dass die Parteien, die die Koalition bilden, sowohl die Programmatiken wie die Personen festlegen. Also Frau Merkel kann sich jetzt nicht jemand herauspicken, sondern die FDP wird genau sagen, wen sie haben möchte. Und sie wird nicht nur ihre programmatischen Forderungen, ihre Politikforderungen stellen, sondern auch ihre Personenforderungen. Und darauf wird die CDU-CSU eingehen müssen, weil sonst hat sie nur die Alternative, wieder in die Arme der Sozialdemokratie zu laufen. Und das will sie nicht.
Genau, das wäre ja diese Zwangsehe, die möglichst schnell geschieden werden muss aus Sicht in Deutschland. Weiß man denn jetzt schon, wer der neue Finanzminister wird? Kann man das sagen? Ist es möglich, dass die CDU jetzt dieses Amt übernimmt quasi? Oder ist das sicher einer von der FDP? Kann man sowas schon sagen jetzt?
Sicher ist nichts. Aber es dürfte darauf hinauslaufen, dass das ein Vertreter der FDP ist, Herr Solms, soweit ich gehört habe. Aber das wissen wir auch erst in 2 Wochen. Und ansonsten im Moment machen wir Kaffeesatzlesen. Das handeln die und hinter verschlossenen Türen aus. Und da kommen so viele Interessen hinein und so viele Quoten, auch wie in der Schweiz, regionale Quoten, Geschlechtsquoten, all das, was wir hier auch kennen. Und dann wird eine Liste zusammengestellt aus den Leuten, die für die Ämter geeignet sind.
Wie ist denn der Zeithorizont? Können die jetzt ewig miteinander verhandeln um Programmliches, um irgendwelche Posten in der Regierung? Oder geht das jetzt zackig voran? Weiß man das?
Das weiß man nicht. Also sie können sich furchtbar verheddern und furchtbar zerstreiten. Aber die strategische Situation ist klar. Die CDU, der Wunschpartner der CDU ist die FDP, der Wunschpartner der FDP ist die CDU. Alle Parteien wissen, dass die Oppositionsrolle höchst unattraktiv ist. Auch die SPD ist nicht gerne jetzt in die halbe Opposition zurück, weil sie regiert in Deutschland immer mit.
Einfach in den Ländern
dann, oder? In den Ländern, ja. über die Mehrheitserfordernisse im Bundestag, beispielsweise bei Verfassungsänderungen, kommt man gar nicht an der SPD vorbei. Also alle großen Gesetze, insbesondere alle sozialpolitischen Gesetze, sind historisch immer eine große Koalition von SPD und CDU gewesen. Insofern regiert natürlich die SPD weiterhin mit, aber halt in der aus der Opposition heraus. Und das ist nicht so lustig für sie, vor allem in einem Land, in dem die Außendarstellung und die Medienpräsenz und der Dauerwahlkampf, 16 Landesregierungen, bei denen es dauernd Wahlkampf und kommunale Regierung, in dem die Medienpräsenz so wichtig ist.
Wie ist das denn? Welches Thema steht an? Was ist für den Bürger jetzt in Deutschland heute das Brennendste? Was muss diese neue deutsche Regierung anpacken? Aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger.
Aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger sind die großen Sorgen die wirtschaftliche Lage, der Arbeitsmarkt. Und da erhofft man sich Verbesserungen. Die Bürger weisen auch Frau Merkel mehr Kompetenzen zur Lösung dieser Fragen als der SPD. Und das ist klar, das sind die Probleme, die in Deutschland anstehen. Aber es gibt noch viele andere Probleme. Die Modernisierung und Reformierung des Wohlfahrtsstaates ist unausweichlich, wird aber vorangeschoben. Die Reform des Föderalismus ist halb gescheitert oder halb gelungen. Es gibt also eine ganze Reihe. Die Definition der außenpolitischen Rolle dieses Deutschlands, das eigentlich erst seit wenigen Jahren ja souverän ist und nicht mehr im internationalen Raum voll agieren kann. All das muss noch definiert werden.
Also eine ganze Reihe von Arbeit, einen ganzen großen Pack von Arbeit, das da wartet auf die neue deutsche Regierung. Jetzt zum Schluss noch eine Doppelfrage, weil Sie Doppelbürger sind. Was, Herr Armangeon, wünschen Sie heute Abend Ihrem Deutschland?
Ich wünsche mir, dass die deutsche Regierung und die verantwortlichen Politiker in Deutschland in der Lage sind, die dringenden Aufgaben, und ich habe sie gerade genannt, Reformierung und des Wohlfahrtsstaates, Bekämpfung der wirtschaftlichen Probleme, auch die Integration der neuen Bundesländer. Deutschland ist noch immer ein Land, zweigeteilt, kulturell und einstellungsmäßig. Viele, viele Aufgaben, und ich wünsche, dass Deutschland effizient verhandelt. Es gibt kein Durchregieren in Deutschland, es gibt nur ein Verhandeln. Und ich wünsche Deutschland, dass es effizient handelt und diese Probleme löst.
Sie sind Doppelbürger, Sie haben eine Doppelantwort zugute. Was, Herr Armangeon, zum Schluss die Frage, wünschen Sie Ihrer Schweiz in Bezug auf Deutschland?
Ich wünsche ihr mehr Realismus und mehr Selbstbewusstsein. Der Realismus bezieht sich darauf, dass wir Abstand nehmen von der Idee, wir würden auf gleicher Augenhöhe mit Deutschland und der EU verhandeln. Die Abhängigkeitsverhältnisse sind nicht so. Das Zeitalter des weitgehend souveränen Nationalstaats ist zu Ende gegangen. Wir sollten uns klar werden, dass wir tatsächlich in einer asymmetrischen Lage gegenüber Deutschland und der EU sind. Wir verhandeln nicht auf gleicher Augenhöhe. Und vieles würde leichter, wenn wir uns das einmal ganz offen eingestehen. Und wir können dabei auch sehr selbstbewusst sein, weil vieles ist hier ausgezeichnet gelungen. Vieles hat man sehr gut hingebracht. Vieles nicht so in den Sand gesetzt wie in Deutschland.
Danke Ihnen fürs Gespräch.
Martine Arpagaus im Gespräch mit dem Klaus Armangeon, Politologieprofessor an der Uni Bern.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.